Ich werde zum willkommenen Objekt endloser Ermittlungen. Das Schweigen der politischen Staatsanwaltschaft aber, die den Bericht direkt von meinem Advokaten erhielt, damit nicht wieder ein Verlorengehen als Motiv zu einem weiteren Verschwundenbleiben meiner Person dienen konnte, ließ mich schon ahnen, dass da noch etwas anderes dahinter stecken musste. Und so kamen, statt einer Reaktion vom Staatsanwalt der Sondergerichte, eines Tages im April 46 zwei Kriminalbeamte zu mir zu Besuch. Sie hätten vom Staatsanwalt dieser politischen Gerichte den Auftrag erhalten, meinen Bericht auf das Genaueste zu kontrollieren, denn, so der Gedankengang, alles schon sehr schön, aber zuerst muss bewiesen werden, dass es den Schumann oder einen anderen Nazi, der das für mich gemacht hatte, wirklich nicht gab. Denn dass viel gemacht wurde, stand aus den Erfahrungen schon fest. Aber natürlich, wir Holländer sind auch nicht dumm. Was haben Sie ihnen dafür geliefert? Kein Mensch, geschweige denn ein Deutscher und noch dazu ein Nazi, macht so etwas einfach nur auf ihre schönen Augen hin. Da müssen natürlich zwischen Ihnen und den Nazis ganz große Geschäfte getätigt worden sein, denn die ganze Welt weiß, dass das Zurückbehalten, also das Sperren gegen Deportation pro Person mindestens 60.000 Gulden in Gold, Devisen, Diamanten kostete. Und Sie haben, das ist nachgewiesen, für die erste Liste mehr als 600 Personen gesperrt, für die zweite sogar 1.500. Und das alles gegen schäbige 100 Gulden pro Person, wobei sehr viele überhaupt nicht gezahlt hatten. Sie müssen Staatsgeheimnisse verraten, enormes Kapital dem Feind in die Hände gespielt oder Menschen, Juden und Arier, denen ausgeliefert haben. Das wird also eine große Untersuchung gegen Sie geben. Denn das vom braven General mag vielleicht Großmütterchen glauben und dass Sie das alles allein gemacht haben, ist natürlich vollkommen unglaubwürdig. Wie wissen Sie, wie ein General sich verhält? Wie kann ein Mensch solches in solchen Zeiten komplett spielen? Wie schlau, wie listig Sie auch sein können, wie genial, kein Mensch kann an so vielen Orten anwesend sein. Dass die Gestapo Ihnen, gerade Ihnen, das alles geglaubt hat, ist ein faules Märchen. Die Gestapo hat große Politiker, Wissenschaftler klein gekriegt und Sie wollen das allein ohne Hilfe selber gemacht haben? Also, das glaubt die Staatsanwaltschaft, diese besondere, das glaubt sie nicht. Dass Sie die für so dumm halten. Wir sind keine dummen Moffen, wir sind gescheite Holländer. Wir fallen nicht darauf herein. So ungefähr verlief dieser erste Besuch. Nun, es war alles damals noch nicht so lange her. Viele Leute hatten viel mit mir erlebt. Zeugen gab es genug. Und die Gestapo war größtenteils auch als Gefangene jetzt zur Verfügung. Es war alles nah. Also sagte ich, bitte untersucht alles, ihr könnt es doch kontrollieren. Es wird sich alles schon zeigen. Aber warum muss ich hier weiter in dieser Untersuchungshaft bleiben? Die Fakten stehen doch von früher her fest. Ich kann daran nichts ändern. Die Zeugen sind von damals her da. Nein, der besondere Staatsanwalt will die Untersuchung ohne Ihre Einmischung machen. Sie sind zu schlau. Wenn nur etwas von der Geschichte wahr ist, dann haben Sie die Gestapo auf unvergleichliche Weise betrogen. Wir sind gewarnt, wir lassen uns nicht betrügen. Die zwei gingen. Der Ältere, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, war, wie er selber erzählte, bisher ein Verkehrspolizist gewesen. Der Jüngere, etwa 23, war Widerstandskämpfer. Auf meine Frage, wo und was er bekämpft hätte, sagte er stotternd, ich habe spioniert. Abgehört. Mir war klar, und das muss auch der Grund gewesen sein, warum auf meine beiden ersten Berichte keine Reaktion erfolgt war und sie als verschollen galten, mir war klar, dass man nicht ertrug, dass ein Einzelner auf eigene Faust nicht mit einer Gruppe von Widerstandsleuten, nicht im Auftrag von London, nicht gemeinsam mit dem Judenrat so etwas hatte machen können. Das durfte nicht wahr sein. So urteilte die Volksseele. Vielleicht gab es hier und da Besprechungen, Beratungen über meinen Fall. Später hörte ich, dass sogar die Regierung, das ganze Kabinett sich ausführlich darüber beraten hatte. Es war in den Schranken dieser Leute meist ehrlich, denn ihre Vorstellungsgabe reichte einfach nicht weiter. Eine Art menschlicher Krämergeist konnte nicht verstehen, dass es keine Gegenleistungen gegeben hatte. Man kannte doch die Geschäfte auch aus der Illegalität. Vorteile erhielt man, wenn man der Gestapo auch Vorteile verschaffen konnte, wie es sich in meinem Fall damals im März 42 ergeben hatte, mit all diesen spannenden Folgen, wo ich der vom Schicksal Gelenkte war, wo ich selber am meisten staunte, das schien nur die Maße der Fantasie der Holländer zu sprengen. Sie sahen auch, und damit hatte ich nichts zu tun, ihre eigene Unzulänglichkeit. Sie spürten ihre Schuldkomplexe. Und wenn Menschen Schuldkomplexe haben, können sie nicht mehr vernünftig handeln, geschweige denn gut. Zu Schuld gehörte Reue und Umkehr, still für sich, ohne viel Aufhebens für andere. Stattdessen suchte und fand man immer mehr psychologische Erklärungen. Sie befreien aber nicht wie Reue und Umkehr, intim, für sich, bescheiden. Holland hätte sich wirklich gern tapfer geschlagen. Es wurden 5 Tage 1940. Man hätte gern effektiven Widerstand geleistet. Es war aber in diesem Land schon von den topografischen Verhältnissen her nicht möglich. Die Holländer waren bestimmt nicht weniger menschlich als Engländer, Franzosen, Dänen oder andere Westeuropäer. Sie waren gut, anständig, tüchtig. Sie neigten vielleicht zum krämerhaft kaufmännischen, zu calvinistischem Gerede über Sünde und Tüchtigkeit. Sie waren aber auch aufrichtig und frei in ihren Äußerungen. Sie wurden, auch ich, schon in der Volksschule indoktriniert, sich als ein Volk von Helden zu fühlen, weil sie von 1568 bis 1648 den 80-jährigen Krieg mit Spanien geführt hatten. Das war lange Zeit die Grundlage ihrer nationalen Existenz. Jeder Junge wollte ein Admiral aus dem 17. Jahrhundert sein. Irgendwie fühlten sie sich auch mit ihrem Kolonialreich als eine große Nation, wie die Engländer und die Franzosen, die in dieser Hinsicht eher viel schlimmer waren. Das alles spielte mit. Meine so ganz andere Lebens- und Handlungsweise, die ein entsprechend anderes Schicksal ergab, konnte man einfach nicht zulassen. Man wollte es schon im April und Mai 46 nicht wahrhaben, dass ich durch Glück, durch Zufall, auf eigene Faust, der Fantasiegeneral ließ mir gar keine andere Wahl, solche unglaublichen Erlebnisse hatte. Doch dazu kam noch, dass sich schon ziemlich bald herausstellte, dass es nahezu keine Opfer gekostet hat, jedenfalls keinen Todesfall. Tatsächlich hat man sich mit allen Mitteln bemüht, solche Opfer zu konstruieren, keinen Aufwand dafür gescheut und musste doch im letzten Urteil im Oktober 48 nach Prozessen durch 4 Instanzen zugestehen, wörtlich, dass sich von Verrat an Juden nichts ergeben hatte. Das muss sehr wehgetan haben. Es kam nun auch noch, davon werde ich noch berichten, zu einem großen Skandal um meinen Fall, wobei der ganz ehemalige Widerstand hinter mir stand. Das alles schlucken zu müssen, trotz aller Bemühungen, mir wie einem Sündenbock alles aufzuladen, war schwer und ist schwer. Schuld rächt sich oft auf die Weise wie bei Judas. Der Schuldige erhängt sich, das heißt, seine Füße haben keinen Kontakt mehr mit der Erde, er lebt in einer Pseudo-Wirklichkeit. Man verliert die Beziehung zur Realität des Jetzt. Denn das Jetzt ist das einzige Reale. Im Jetzt begegnen sich Vergangenheit und Zukunft. Der Punkt Jetzt existiert nicht, alles fließt doch. Mit dem Jetzt verliert man aber auch die Verbindung mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Wer im Jetzt sich erhängt hat, hat auch zur Vergangenheit und zur Zukunft keine rechte Beziehung. Solche Schuldgefühle, wenn sie nicht durch wahre, durch erlebte Reue und darauf folgende Umkehr gereinigt und geändert werden, führen zu diesem Verlust der Verbindung zur wirklichen, zur wahren Realität. Worte, viele Worte der Reue sind wie das laute, schreiende, demonstrierte Gebet. Sie sind für die Bühne und Zuschauern und Zuhörern gefällt es, diese Worte zu hören. Sie bestätigen nur ihr eigenes, hohles, unwahres, nur äußerliches Leben. So kann man auch besser eine Zeit verstehen, in der Schauspiel, Schauspieler, Filmstars wichtig werden, eine Scheinwelt, in der die Schauspieler dominieren. So folgte jetzt eine lästige Zeit für mich. Ich hatte doch schon seit Juni 45 eine mich ganz ausfüllende Tätigkeit entfaltet. in der ich die Welt, die Vergangenheit, die Zukunft neu entdeckte. Die Besuche der beiden Herren, nennen wir sie Breskens und Kiewit, wurden zu seufzend hingenommenen Störungen. Ich sprach mit ihnen, weil ich glaubte, man würde einsehen, dass nichts gegen mich vorlag. Denn sie legten mir vor, was an Anklagen nach den Selektierungen übrig blieb und wollten meine Reaktion darauf erfahren. Denn man wollte und konnte nicht glauben, dass die Gestapo das alles gratis getan hatte. Es war für mich nicht so schwer, die Restbestände der Anklagen als Gerüchteresultate zu entlarven. Oft sollte ich zum Beispiel Dinge an Orten getan haben, wo ich nachweislich damals nicht hatte sein können. Es gab auch absichtlich boshafte Beschuldigungen. Es hat keinen Sinn, hier ins Detail zu gehen. Man bewies mir überhaupt nichts. Ich musste meine Unschuld beweisen. Je mehr positive Dinge für mich dabei herauskamen, dass also viele ihr Leben meiner Anwesenheit zu verdanken hatten, desto rascher erlahmte ihr Interesse. Alles zielte darauf ab, mir unbedingt eine Schuld nachzuweisen. Damit ging nun, nachdem ich fast ein Jahr in Untersuchungshaft hatte warten müssen, weil man mich offensichtlich nicht kannte, ein weiteres Jahr hin. Man suchte zu beweisen, dass das, was ich in meinen Bericht geschrieben hatte, nicht wahr sein konnte und nicht wahr sein sollte. Der eine Sonderstaatsanwalt, ein Jude, trat von seinem Auftrag wegen Befangenheit nach einiger Zeit zurück. Ein zweiter, auch Staatsanwalt und Richter während der Besetzung, durch den mancher Holländer ins Konzentrationslager wanderte, denn diese Art Verurteilter wurden dann der Gestapo übergeben, fand meinen Fall für sich wahrscheinlich zu heikel. Das alles nahm Zeit, denn der jeweils Neue musste sich natürlich einarbeiten. So kam dann der Dritte, ein erst vor kurzem aus den Kolonien eingetroffener Mischling, der, wie für mich erst später herauskam, für die Staatsanwaltschaft im damaligen Niederländisch-Indien, jetzt Indonesien, untragbar geworden war. Er soll mit weiblichen Angestellten oder Klägerinnen unerlaubte Handlungen verrichtet haben. Er hatte den Krieg in Holland nicht mitgemacht, kannte also die Vorgänge nicht aus eigener Erfahrung. Als Mischling hatte er, wie leider im Allgemeinen fast alle, in Holland kein leichtes Leben. Es war ihm wichtig, seinen vorgesetzten Behörden zu zeigen, dass er vollkommen in ihrem Sinn handelte, plus royaliste que le roi. Im Übrigen sah ich diese Sonderstaatsanwälte nicht, hörte von ihnen nur von den beiden Recherchierenden. Sie erzählten von den Instruktionen, die sie erhielten und die sie als Polizisten getreulich auszuführen hatten. Aber doch, trotz allem war ihre Arbeit im März 1947 beendet. Jetzt konnte mein Anwalt Auskunft erhalten. Diese Auskunft war, wie er sich überall auch ausdrückte, der Berg hatte eine Maus geboren. Selbst der Chef der beiden, ein im Polizeidienst der Vorkriegszeit bewährter älterer Adjutant, erklärte mir, als ich ihn nach Beendigung der Untersuchung zum ersten Mal sah: Man muss sie bald freilassen. Es ist nichts, rein nichts gefunden worden, das gegen sie sprechen könnte. Nach fast einem Jahr intensiver Suche, so hat man noch gegen keinen je ermittelt. Kein Wunder, die wollen sie haben, nicht das, was sie getan haben könnten. Aber der Staatsanwalt kann nichts formulieren. Mein Anwalt sagte, es gäbe nur einen Anklagepunkt. Ich hätte doch Geld kassiert, diese berüchtigten 100 Gulden, und das sei verboten gewesen. Ich hätte doch gewusst, dass es, da es keinen General gab, auch keine Auswanderung hätte geben können. Also hatte ich das Geld unter falschem Vorwand erschlichen. Dass ich das dann für Leute brauchte, die fliehen mussten über die Grenze mit Schmugglern, dass Leute mit diesem Geld untertauchen mussten, das sei alles strafbar. Denn die Leute hatten ihre 100 Gulden für die Auswanderung gegeben und nicht dafür, dass andere Juden mit diesem Geld fliehen oder sich verstecken konnten. Es half auch nichts, dass ich das Geld nur genommen hatte, weil die Leute sonst nicht an die Realität der Auswanderung hätten glauben können. Praktisch haben sie mich dazu gezwungen, wie sie mich zur Fiktion einer gesundheitlichen Untersuchung zwangen, da sonst eine Auswanderung doch nicht wahr sein konnte. Ich hatte Geld für einen Zweck kassiert, aber für einen anderen, wie gut er auch sein mochte, verwendet. Dies hatten die Leute nicht gewusst. Dass Krieg war und das Land besetzt, galt für meinen Fall nicht als Entlastung. So sah also die erste Klage aus. Geld. Es schien da auch das schlechte Gewissen eine Rolle zu spielen. Denn gerade in jener Zeit wurde bekannt, dass die Regierung in London eben nichts zur Unterstützung der Juden unternommen, es nicht einmal für wichtig gehalten hatte. Dieses Resultat scheint, wie ich später erfuhr, für viele in dieser Sondergerichtsbarkeit zu mager gewesen zu sein. Wie sollte man es mit dieser Maus, die aus dem Berg kam, verantworten, einen Menschen während 2 Jahren in Untersuchungshaft gehalten zu haben? Also musste mehr in die Anklageschrift kommen. Man wählte also von den Beschuldigungen aus der Gerüchteküche noch einiges hinzu. Zur Überraschung der Polizei, zum Erstaunen des Adjutanten, der mir gegenüber doch beteuert hatte, es wäre weiter nichts gefunden, das als Anklage dienen konnte, zur Irritation meines Anwalts. Zwar war das Geld der zentrale Punkt, aber es waren, wie ich schon früher beschrieben habe, einige Leute für kurze Zeit verhaftet worden, weil bei ihnen Geld von eben diesen 100 Gulden gefunden wurde. Ich hatte diese Leute nicht genannt, sie waren durch andere in Gefahr gebracht worden. Das half aber nicht. Es war durch mein Geld geschehen, weil ich diese Gelder doch für Zwecke verwaltete, von denen die Einzahler nichts wussten. Ein weiterer Punkt, der aufgenommen wurde, war mein Aufenthalt im Gestapo-Gefängnis. Es sollte auch diese merkwürdige Zeit behandelt werden, wo mir als Jude öffentlich Spezialkost gegeben wurde. Kost, worauf die anderen eifersüchtig, ja neidisch waren. Dass ich sie, weil ich sie aus religiösen Gründen nicht essen konnte, anderen schenkte, zählte nicht. Wie kann, fragten sich die Leute der Sondergerichtsbarkeit, die keine Ahnung von den Umständen hatten, in denen Juden damals lebten, wie kann ein Jude solch eine Behandlung erhalten? Er muss dafür doch gewiss auch eine Gegenleistung erbracht haben. Nur, wenn es dann eine Belohnung für Leistungen meinerseits gewesen wäre, so hätte das dann doch nicht öffentlich geschehen müssen. Man hätte es mir dann doch vor den anderen abgeschirmt in eine besondere Zelle bringen können. Dem Sicherheitsdienst war es vollkommen gleichgültig, was man von mir sagte oder hielt, da er doch ganz andere Dinge von mir erwartete. Das alles war dem Sonderstaatsanwalt fremd. Er verstand von all dem nichts, vom ganzen Krieg in Europa nicht und von den Juden wusste er überhaupt nichts. So also kamen diese beiden Punkte zusammen. Auch in der Gerüchtezeit war von Anfang an von ihnen die Rede gewesen. Leute wollten sich zum Helden machen, indem sie behaupteten, ich hätte verraten, was sie getan hatten. Man sehe doch seine Spezialkost im Gefängnis. Das war ihnen ein Dorn im Auge. Futterneid, wie bei den Tieren. Es wurde jetzt die Verhandlung vor dem besonderen Gerichtshof auf Ende Mai 1947 festgesetzt. Und dann erst hörte die Welt in Holland zum ersten Mal seit 1943 wieder von mir. Und dabei wurde ein unangenehmes Vorgefühl wahr. Ich konnte es erst nicht glauben. Wir machen oft den Fehler, von den anderen, den vielen, der Welt, der Gesellschaft anzunehmen, dass sie doch eigentlich gütig seien, normal, mit einem gewissen Gefühl für Vernunft ausgestattet, während wir, wie bei allem Unangenehmen, böse Möglichkeiten verdrängen, nicht wahrhaben wollen, zum Beispiel den Tod, Krankheiten, Pech. Natürlich gibt es auch Leute, die immer an Unangenehmes denken, die fortwährend ihre Lebens- und Krankenversicherung berechnen und ändern, die ihr Testament als Spaß ihrer Erpressungsmöglichkeiten betrachten. Ich aber, und das kann ich wohl nicht ändern, es ist auch jetzt nicht mehr noch so, sehe im anderen erst einmal, dass er gut ist, lieb ist, dass das Leben gut ist, ein Weg in die Ewigkeit, die wir hier schon erreichen. Man kann dann enttäuscht werden, sieht auch ein, dass man sich getäuscht hat. Der oder die entsprach dann eben nicht dem, was man sich vorgestellt hatte. Aber dafür kann das Leben doch nichts, kann Gott doch nichts. Und das nächste Mal, schon am gleichen Tag, in der gleichen Stunde, geht man beim nächsten wieder davon aus, dass er natürlich gut ist, mich schon versteht, zumindest auch das Gute sucht, vernünftig ist, interessiert am Leben. So hatte ich den Bericht vom April 46 im spontanen Gefühl geschrieben, dass jeder Leser, der meine Erlebnisse im Krieg kennenlernen würde, erfreut und erleichtert feststellen müsste, das ist wie ein Wunder. Denn die betroffenen Leute waren als Zeugen der Umstände alle da. Es gab Dokumente, alles oder fast alles war zur Verfügung. Ich glaubte, man würde es miterleben, mit all den Spannungen, die ich erlebt hatte, man würde, wo man konnte, manches wieder gut machen. Ich erwartete gewiss keine Ehrenbekundungen oder Auszeichnungen. Ich wollte ruhig, unauffällig leben, mit Frau, Kindern, Freunden, Bekannten. Ich stellte mir eine weitere wissenschaftliche Laufbahn vor und vor allem viel Zeit für meine Torah-Erlebnisse, für meine weiteren Notizen. So war es für mich also vollkommen überraschend, dass man meinen Bericht als meine Verteidigung meines Verhaltens im Krieg ansah. Denn alle sind bis heute mit ihrer Verteidigung wegen ihres Verhaltens während der Besetzung beschäftigt. Mir wurde erst langsam klar, dass die meist unglaublich lächerlichen Heldengeschichten, die jetzt viele erzählten, die krankhaften Äußerungen ihrer Schuldkomplexe waren. Und so machte man es sich zur Aufgabe, meine Verteidigung zu untergraben, sie als unwahr darzustellen. Sogar als mein großes Werk über meine Erlebnisse im Krieg erscheinen, Collaborazione Entferzet, Kollaboration und Widerstand, 1969-70, sahen es viele Rezensenten als eine Verteidigungsschrift an. Obwohl fast kein Wort der Verteidigung darin vorkommt, obwohl ich nur beschrieb, wie alles war und wie ich durch Zufall gelenkt nicht durch meine gescheite Politik oder durch meine Einsicht das alles erlebt hatte. Nein, man sah es wieder als Verteidigung, als ein Streben nach Rehabilitation. Obwohl damals doch nichts zu verteidigen war, man hatte mir keine Schuld nachgewiesen. Vielmehr brauchte Holland eine Rehabilitation für sein Verhalten im Krieg und in der Nachkriegszeit. Auch eine Rehabilitation für sein Verhalten mir gegenüber. Die wird vielleicht schon einmal kommen. Ich brauche nichts. Ein weiser Holländer sagte mir, Sie müssen schon ein merkwürdiger Mensch sein. Die behandeln ihr Buch, wie wissenschaftliche Theologen die Bibel behandeln. Die wollen bei der Bibel beweisen, dass sie von Priesterkasten und von Elohisten für ihre eigenen Machtinteressen verfasst worden ist. Dabei ist Gott natürlich auf dem Misthaufen der Geschichte des dunklen Heidentums gelandet. Sie werden genauso behandelt und das empfinde ich als ein Schaudern, es überläuft mich kalt. Sie können sie nicht verstehen. Das ist der Lohn ihrer Sünden. Wie sie die Bibel nicht mehr verstehen, schrecklich, das zu erleben. Und es tat mir gut, das von einer anderen Seite zu hören, denn ich sah, wie dieses Buch, das sogar einen Literaturpreis erhielt, für die meisten Helden unfassbar war. Sie gingen es mit Lug und Trug an, vor allem damit für ihre Art bewiesen wurde, dass einer aus einer gruseligen Priesterkaste oder ein R4 und R12 zusammen mit einem Elohisten das geschrieben hatte, um ihre Machtposition im dunklen Mittelalter zu verteidigen. Das war die Episode Ich werde zum willkommenen Objekt endloser Ermittlungen. Die nächste Episode lautet Die Jäger mobilisieren das gesunde Volksempfinden gegen mich.